Ich glaube, immer dann, wenn Menschen merken, sie kommen in so ein Hamsterrad und können gar nicht mehr drüber nachdenken, ob sie überhaupt mal raussteigen wollen oder nur noch irgendwelche Strategien anwenden, die sie eben immer anwenden und in so einem Tunnel landen.
Wenn der Arzt in der somatischen Diagnostik keine Ursache finden kann, dass er dann sagt, nee, das ist alles in Ordnung, Sie haben nichts. Das ist eben nicht der Fall, sondern ich habe natürlich gravierende Schmerzen. Und wir wissen von diesen Patienten, die einen chronische und anhaltende Schmerzzustände haben, dass es so belastend ist, die Lebensqualität ist so eingeschränkt, dass es denen schlechter geht als Tumorpatienten, die sich dann in der Remission befinden. Also es ist eine gravierende Einschränkung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TBW. In dieser Staffel dreht sich bei uns alles um ein Thema, das viele betrifft, aber medizinisch oft schwer greifbar ist. Wir reden über Schmerz. Was passiert eigentlich, wenn die Ursache langanhaltender Schmerzen unklar bleibt und wenn es keinen medizinischen Befund gibt? Zum Auftakt dieser Staffel sprechen wir genau darüber. Über Symptome, die sich zwar körperlich zeigen, deren Ursprung aber unter Umständen viel tiefer liegt. Wir klären heute, wie eng Körper und Psyche zusammenhängen und wie Medizin darauf eingehen und vor allem Lösungen anbieten kann. In diesem Zusammenhang rückt eine medizinische Disziplin in den Vordergrund, die bei vielen erst einmal Fragezeichen aufwirft: die Psychosomatik. Was genau bedeutet eigentlich psychosomatisch? Ich bin Claudia Noack, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im TBW und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. In dieser Folge darf ich zwei absolute Expertinnen zu diesem Thema und all den eingangs gestellten Fragen begrüßen. Zu Gast sind Birgit Jähnchen van der Hooft und Dr. Kirsten Sutorp, die gemeinsam die Psychosomatik der Kliniken im TBW als Chefärztinnen leiten. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, sehr, dass ihr heute hier seid.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gab es eigentlich für euch einen persönlichen Anlass, sich mit dieser engen Verbindung zwischen Körper und Seele zu beschäftigen und sich eben ganz besonders mit diesem psychosomatischen Zusammenhängen zu beschäftigen?
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat es, dass ich überhaupt in die psychosomatische Medizin gegangen bin, hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich sehr gerne Innere machen wollte und dann aber auch Psychotherapie gemacht habe und dass es dort die Verbindung gibt. Also es gibt keinen Anlass, warum ich in dieses Fach gegangen bin, der jetzt direkt so ganz in mir gibt, aber es gibt einen Anlass, der es nochmal sehr verstärkt hat. Ich hatte nämlich mal einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Da war ich schon lange in dem Fach. Aber es ist doch oft so, wenn man dann selber zum Patienten wird, dass man die Dinge dann nochmal sehr anders bewertet oder auch erlebt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann auch sowas hatte, ich hätte gerne den Arzt gehabt, der mir die Schmerzen nimmt und der sofort mir sagt, welches Medikament ich nehmen soll. Und im Nachhinein konnte ich schon auch so für mich denken oder merken, ja, die Angst hat mir zu der Zeit so im Nacken gesessen. Also es gab tatsächlich eine sehr psychische Ursache, warum sich alles so verspannt hat und dann auch wirklich diese Bandscheibe nicht mehr wollte. Und bei der Behandlung habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist, nicht nur körperlich behandelt zu werden, sondern eben auch mit allen möglichen Geschichten. Also das schönste Erlebnis war, eingewickelt zu werden in eine rote Decke, nachdem man eine Spritze bekommen hat. Also solche Dinge. Das hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf meine eigene Arbeit gegeben, auch wenn das erst während meiner Zeit war, in der ich schon Psychosomatikerin war.
Und bei dir, Kirsten?
Ja, bei mir war es so, dass ich ja jahrelang als Internistin für Patienten in der neurologischen Rehabilitation, insbesondere der neurologischen Frührehabilitation, gearbeitet habe und gemerkt habe, das sind ja schwerst betroffene Patienten, manchmal mit Trachealkanülen, also können nicht reden, und manchmal auch aufgrund von Schlaganfällen mit Sprechstörung, Schluckstörung und so weiter, dass mir das irgendwie zunehmend so fehlt, also mit Menschen auch reden zu können und natürlich vor allem deren spannende Geschichten zu hören. Und das war, glaube ich, so ein Anlass, dass ich dachte, ich kehre der hochsomatischen, schrägstrich fast Intensivmedizin, möchte ich den Rücken kehren und mich mehr mit den Menschen in ganzheitlich, immer so ein Wort, was für häufig strapaziert wird, aber da stimmt es, befassen oder interessiere mich dafür. Und dann gibt's aber auch so einen Punkt, dass ich als Ärztin schon so das Gefühl habe, genau, ich möchte erkennen, quasi, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also wirklich genau so ein Thema. Wie ist dann die Verbindung zwischen Psyche und Soma? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu erklären. Und trotzdem merken und spüren wir das ja immer wieder, auch jetzt. Ich hatte neulich eine Verletzung und wenn es einfach plötzlich und Verletzung, es tut richtig weh, merkst du, es ist auch immer Emotion dabei. Das ist nie isoliert und das ist manchmal immer wieder auch so überraschend, das selbst zu spüren, dass ich dachte, ah, da ist auch bei mir die Verbindung. Und das ist immer wieder also so beeindruckend, wie eng diese Verbindung ist und wie das so oszilliert zwischen Psyche und Soma.
Der Begriff psychosomatisch klingt ja für viele erstmal unbekannt, abstrakt, ja, irgendwas mit Psyche. Aber wie hängen Körper und Psyche aus medizinischer Sicht zusammen und wie begegnet ihr dieser Verbindung in der psychosomatischen Medizin, bei euch zum Beispiel in der Praxis?
Also wir hatten ja vorher dein Skript und die Frage und dann dachte ich, es ist schon spannend, dass wir das immer so getrennt denken und dann auch so getrennt danach fragen. Und im Grunde haben wir ja nur einen Körper, das sage ich oft den Patienten. Und für Patienten ist es manchmal, wenn die von einem Mediziner zum anderen gelaufen sind und nach der Ursache für ihr Leid gesucht haben und irgendwie gehofft haben, dass es eine körperliche Ursache oder eine rein körperliche Ursache gibt, die man dann irgendwie beheben kann. Und dann kommt ganz zum Schluss, vielleicht ist es was Psychisches. Das klingt dann immer nach einer Verurteilung. Du bist selber schuld. Oder wir haben keine Lösung und jetzt muss, was weiß ich, irgendwas Verrücktes her. Und letztendlich ist es aber gar nicht getrennt. Also wir haben wirklich nur einen Körper und die ganzen Emotionen und das Denken, das findet ja auch alles in unserem Körper statt und man kann das gar nicht auseinanderklamüsern.
Na, ich glaube, man denkt, wenn es was rein Körperliches ist, dann kriege ich, also beim gebrochenen Bein, ich kriege einen Gips, ich habe, was weiß ich, jetzt Kopfschmerz, dann nehme ich eine Ibo. Also dann denkt man, ich kriege eine einfache Lösung. Wenn es vielleicht was Psychisches ist, ahnt man, dass es vielleicht nicht ganz so einfach wird, dahinter zu steigen, oder? Und hinter die Ursachen, ja.
Ja, Psyche und Soma. Diese enge Verbindung, ne? Ich finde, es ist so, kommen wir wahrscheinlich noch im Einzelnen drauf, aber so spannend nochmal zu gucken, weil die somatische Medizin hat ja eine lange Tradition und interessanterweise hat sie uns, glaube ich, in den letzten Jahren, vielleicht auch so fast 2 Jahrzehnten ja wirklich geholfen, nochmal zu bestätigen, was wir eigentlich schon wissen, aber es eben auch bildlich zu zeigen. Und damit konnte es so anerkannt werden, dass wir sehen können, wie die Verbindungen zum Teil sind. Und damit wird es vielleicht insgesamt anerkannter und nicht mehr ganz so stigmatisierend wie für manche Menschen, aber auch für manche Ärzte, die dann ein bisschen auch noch so dieser Trennung verhaftet sind, Psyche und Soma. Und wir verstehen ja in der Medizin ganz viel von körperlichen, organischen Veränderungen und wir kennen alle Sympathikus und Parasympathikus, das sogenannte autonome Nervensystem und wissen was ungefähr, was die Regulationen bedeuten. Aber das ist ja bloß ein ganz kleiner Teil. Das wird dann so schwierig, wenn es nicht um Hormone isoliert und damit Regulation, Achsen, Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere und so weiter geht, sondern wo beginnt das oder wie funktioniert das, dass das dann ineinander greift und eben so unmittelbar wirklich zusammenhängt. Also wir alle kennen ja, mir schlägt was auf den Magen oder mir tut das Herz weh. Also so, wenn ich wirklich vielleicht Menschen, die mir nahestehen, wenn es denen gar nicht gut geht oder ich drohen vielleicht irgendwie oder vielleicht sogar, wenn ich die verliere. Es gibt ja auch so ein Broken Heart Syndrom. Ja, oder man kann, wie heftig diese Zusammenhänge sein können, auch gibt so eine Takayasu Kardiomyopathie, also man kann einen Myokardinfarkt bekommen aufgrund schwerer seelischer Beeinträchtigungen oder einer Störung, die sich dann unmittelbar körperlich zeigt. Mhm. Ne? Also es ist nochmal viel raumgreifender. Und beim Thema Schmerz werden wir uns ja nochmal intensiver damit auseinandersetzen, was für verschiedene Systeme da irgendwie ineinander greifen.
Absolut. Also du hast ja auch schon angesprochen, dieser ganzheitliche Ansatz, vielleicht der Begriff manchmal ein bisschen überstrapaziert, aber eigentlich was sehr Gutes.
Ja, ja. Also was mein schönstes Beispiel ist immer das mit dem Tastsinn und mit dem Oxytocin und der Ausschüttung und der, also wenn man sozusagen von der positiven Seite, nicht nur von der Störungsseite her sieht, was für einen Unterschied es macht, ob man morgens aus dem Haus geht und vorher einmal geknuddelt wurde oder gestreichelt oder gesehen und
oder im Stress oder Streit auch.
Oder aber eben ohne das alles und das ganze Immunsystem, das reagiert alles auf solche Berührungen. Also der Tastsinn ist etwas, was sehr körperlich ist und ganz viel Emotionen und ganz viel Halt oder Seelisches bewirkt und wo wir natürlich darauf gar nicht so achten, weil das so zum Glück ja zum Leben gehört.
Ja.
Das sind vielleicht kurzer Exkurs, das sind so spezielle Fasern, die C-Fasern. Und es ist eben nicht nur Berührung, also nicht nur Tasten, sondern Berührung. Mhm. Und dass diese Information in bestimmte Hirnareale geleitet wird, die für Aufmerksamkeitsfokussierung, Wahrnehmung wichtig ist, später auch zur Entwicklung eines Körperbildes, ja, das ganz früh schon sehr, sehr wichtig ist. Und heute setzen wir das tatsächlich therapeutisch ganz aktuell in der Forschung, gerade auf dem DGPM-Kongress nochmal gehört, inzwischen bewusst wieder ein, dass so streichende, rhythmische Bewegungen mit Menschen sozusagen wirklich was machen und wie wohltuend die sind und was es verändert. Also, dass es dann eben zur Oxytocin-Ausschüttung kommt, aber auch zur Serotonin-Ausschüttung, was ein Medikament in der Vielfalt kaum leisten kann. Ja, ganz spannend.
Also Oxytocin ist das Hormon zur Erklärung, was während der Geburt ganz viel ausgeschüttet wird und was das sogenannte Bindungshormon ist. Also was dafür sorgt, dass Kind und Mutter sich direkt aufeinander einspielen.
Das passiert aber auch zwischen Erwachsenen. Also wenn wir jetzt hier länger als eine halbe Stunde zusammensitzen und gut in Verbindung sind, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, ganz klar. Das
könnte passieren.
Eins der Glückshormone.
Nun gibt es ja sehr viele Menschen, die Stress erleben, Anspannung, Sorgen. Wir leben auch in, finde ich, angespannten Zeiten gerade. Alles Sachen, die sich auf unseren Körper auswirken. Gibt es so Warnzeichen aus eurer Sicht, auf die man als Betroffener achten sollte?
Das ist spannend. Ich glaube, irgendwie, wenn man so ein bisschen in sich hineinhört, kennt jeder seine schwache Stelle. Also ich glaube, dass also wir sind ja alle unterschiedlich genetisch ausgestattet. Mhm. Der eine ist vielleicht anfälliger, was Magen-Darm-Trakt betrifft. Der andere ist anfälliger, was die Lungen betrifft. Und ich kenne Leute, die sagen, wenn ich anfange mit Durchfall, dann weiß ich, es ist was nicht in Ordnung. Mhm. Da muss ich mich ein bisschen mehr um mich kümmern. Oder andere, die sagen, wenn ich ein bisschen mehr Asthma kriege, ein bisschen mehr Luftnot, dann ist irgendwas zu viel. Ist irgendwas aus der Balance. Wenn es gelingt, darauf zu achten und zu wissen, was ist bei mir mein anfälliges körperliches Substrat, dann kann man relativ schnell gegensteuern.
Das setzt natürlich voraus, dass man sich mit sich selbst in diesem Moment auch auseinandersetzt, dass man ein gutes, ich sage jetzt mal erstmal Körpergefühl hat. Ich behaupte aber, das hat nicht jeder.
Das ist richtig. Und es gibt noch so einen Aspekt, wo ich denke, weil du sagst, geht es darum, so sich zu beobachten, also darauf zu achten. Und es gibt aber auch Menschen, die zu viel des Guten neigen. Also es wäre nicht so gut, wenn ich mich praktisch ständig selbst beobachte und checke und in mich reinhorche, weil das tatsächlich ein Wahrnehmungsstil, der nachher die Beschwerden sozusagen auch vermehren kann. Ja? Und das ist, glaube ich, eher so wie, darf ich den Vergleich zu einem Auto nehmen, wenn der Motor schnurrt und surrt sozusagen, wenn alles in Ordnung ist, dann höre ich auch nicht drauf. Aber wenn irgendwo da was im Getriebe ist oder was stockt oder ein neues Geräusch, dann bist du wach, ne? Und ich glaube, es geht eher darum, ist was anders, dann hinzuhören, aber nicht ständig in sich reinzuhören. Ja? Das brauchen wir nicht. Können davon ausgehen, dass das alles irgendwie ganz gut funktioniert und merken, glaube ich, wenn eine gravierendere Störung sozusagen reinschießt oder vorkommt.
Und wie lässt sich dann eine psychosomatische Erkrankung erkennen? Also die Symptome sind erstmal unklar, aber wann wird daraus aus einem Symptom, egal was ist, ob das Magen-Darm-Trakt ist oder das Herz, eine Erkrankung, von der ihr sagen würdet, das würde ich mir als, würde ich sagen, das wäre jetzt behandlungsbedürftig?
Ich könnte mal sagen, es ist eine Frage der Dosis. Also ne, sozusagen, es kommt auf das Ausmaß an. Und dann könnten wir uns ja angucken, in welchem, weil wir gehen von einem biopsychosozialen Modell aus. Und da können wir natürlich auch gucken, also bin ich nicht mehr in der Lage, meinen Alltag oder zu bewältigen oder nicht mehr arbeitsfähig, dann werde ich ja arbeitsunfähig geschrieben, ne, krankgeschrieben. Das ist so der eine Bereich, aber es kann genauso sein, wenn ich merke, dass mir die Beziehungen sozusagen ständig zerbrechen, ich sie nicht halten kann oder gar nicht eingehen kann. Ich kann das auf verschiedenen Ebenen betrachten, in den sozialen Beziehungen, und seelisch leide ich darunter, wenn mich wirklich Gefühle total überfluten, ich sie nicht mehr regulieren kann, stelle ich fest, dass dann plötzlich vielleicht der Körper quasi fast wie abschaltet. Also ich praktisch kaum noch was empfinde, taub, also quasi keine Gefühle mehr empfinde, erzählen Patienten häufiger. Wenn es zu viel ist, ist das wie so ein Notmechanismus, ne? So. Ja. Und also könnt das auf verschiedenen Ebenen betrachten.
Also für die, wenn man von der Krankenkasse aus guckt, dann ist es ja häufig der Punkt, wenn ich arbeitsunfähig werde und meinen Alltag nicht mehr bewältige, wo die Krankenkasse sagt, so, jetzt müssen wir das bezahlen, weil das hat auch ökonomische Folgen. Wenn ich auf Menschen gucke, die sehr ihre eigenen Symptome gar nicht so wahrnehmen, weil sie mit sich selbst, also von sich selbst fordern, immer zu leisten, immer zu funktionieren und da sehr darüber hinweggehen, dann ist es tatsächlich fast ein bisschen gefährlich, darauf zu warten, bis die nicht mehr können und arbeitsunfähig sind. Da ist es tatsächlich gut, wenn irgendeiner im Umfeld merkt, ich glaube, es wäre gut, du guckst mal hin, weil der vielleicht sein eigenes Leiden daran oder die Tatsache, dass der eigentlich schon völlig überfordert ist oder erschöpft, gar nicht so wahrnehmen kann. Von daher, also ein hartes Kriterium ist ganz bestimmt die Arbeitsunfähigkeit. Aber ich glaube, immer dann, wenn Menschen merken, sie kommen in so ein Hamsterrad und können gar nicht mehr drüber nachdenken, ob sie überhaupt mal raussteigen wollen oder nur noch irgendwelche Strategien anwenden, die sie eben immer anwenden und in so einem Tunnel landen. Der Tunnelblick ist ja eigentlich was, was uns grundsätzlich erstmal schützt, weil dann haben wir Aufmerksamkeit auf die eine Sache, für die wir noch Energie haben. Aber wenn wir aus dem Tunnel nicht mehr rauskommen, dann wäre es tatsächlich gut, nochmal so eine Denkschleife einzubauen und zu gucken, was ist denn eigentlich los und warum kriege ich das nicht mehr hin.
Ja. Also Patienten erzählen dann häufig, dass sie dann nur noch quasi funktionieren. Ja? Also das ist dieses Fokussiertsein, alles andere blende ich aus, um meine Arbeit oder die anstehenden Aufgaben noch zu bewältigen. Und dann kann ich gar nicht mehr nach innen gucken, habe gar nicht mehr irgendwie eine gewisse Ruhe oder Gelassenheit, um eigentlich mal zu spüren, wie geht's mir denn gerade? Ne? Dann ist das praktisch wie ausgeblendet. Das ist auch ein wichtiger Mechanismus, um in Stress- oder Notsituationen irgendwie klarzukommen. Aber dann stimmt die Balance so nicht mehr. Man könnte es ja auch häufig sehen, was wir häufig hören, Patienten können sich dann nicht mehr gut konzentrieren, die Aufmerksamkeit geht flöten. Sie haben vor allen Dingen Schlafstörungen, häufig gravierend. Ja, wichtiges Symptom, auch nochmal im Zusammenhang mit Schmerzen, kommen wir irgendwann vielleicht nochmal dahin, überhaupt ein wichtiges Symptom. Aber ja, also so, das sind so dann schon Alarmzeichen, wenn ich nicht mehr runterkommen kann irgendwie. Ne? Wenn ich merke, der Stress, wenn er nachlässt, lässt bei mir aber nicht mehr nach. Und dann ist das vielleicht so ein Alarmzeichen.
Genau, die meisten Sachen, die ihr so beschrieben habt, die passieren aus meiner Sicht ja doch sehr auf der psychologischen Ebene. Aber ihr habt schon erste Beispiele genannt, wie es sich dann eben auch körperlich zeigen kann. Schlaflosigkeit. Was gibt es, was kann es da noch geben? Habt ihr so Beispiele, wie sich das noch äußern kann? Weil oft merkt man das ja psychisch gar nicht. Dann merkt es eher jemand anderes. Aber wie Wie habt ihr Beispiele aus der Praxis, wie Körper, unterschiedliche Menschen darauf so reagieren, auch mit speziellen Symptomen?
Also als erstes würde mir ganz spontan, häufig sind es durch dieses Dauerangespanntsein, ja. Nacken, Schulterschmerzen.
Ah, ja.
Ja, und das weitet sich dann häufig aus. Dann ist der Rücken irgendwann dran. Mhm. Ja. Das neigt auch dazu, wenn es einmal sozusagen gestartet hat, sich, wenn wir nichts tun, sozusagen nichts ändern, sich auszudehnen und auszuweiten. Also Schmerzen sind zum Beispiel häufig angespannt sein, dauerangespannt sein, häufiges Symptom. Dann gibt es kleine Myogelosen, also wie so Fibro-Verhärtung der Muskulatur.
Ah, ja. Die, was besonders wehtut, wenn man zum Physiotherapeuten
geht. Oder die machen dir Schwierigkeiten, wenn du schläfst nachts, weil du, wenn du auf der Seite liegst, dann schlafen dir vielleicht sozusagen ein paar Finger ein und du denkst, oh Gott, habe ich jetzt vielleicht ein Karpaltunnel-Syndrom? Mhm. Und die Ursache sind harmlose Muskelverspannungen, die aber da sozusagen ein bisschen auf die Nerven drücken. Mhm. Ja, so Sachen gibt es manchmal. Ja. Ist gar nicht so allgemein zu sagen, oder?
Naja, ich glaube, es gibt so, also im Grunde kann jedes Körper, also jedes Organ kann betroffen sein. Also der eine reagiert vielleicht mit der Haut und kriegt eher Neurodermitis oder Hautausschlag. Der nächste hat einen Bluthochdruck. Also Bluthochdruck ist auch ein Alarmzeichen, wenn man so möchte.
Unter Druck steht.
Genau.
Stimmt, das ist die Verbindung.
Also, vor allem, wenn es bei jemand ist, der eigentlich noch jung ist und vielleicht noch gar nicht dafür in Frage kommt, das aus Altersgründen zu bekommen.
Ja.
Und der nächste reagiert mit Magen-Darm-Trakt. Das ist auch sehr häufig.
Mhm. Kennen wir ja alle vielleicht auch in Prüfungssituationen zum Beispiel, ne? Dass dann also bei Superstress jemand entweder nach dem Motto, ich habe Schiss und muss wirklich, ich habe Durchfälle, muss häufig auf die Toilette, oder es geht auch bis hin zu nicht nur Übelkeit, sondern vielleicht auch Erbrechen. Also es gibt so individuelle Dispositionen, würden wir glaube ich sagen, oder so, wo man seine Schwachstelle hat und wo sich das dann zeigt körperlich.
Und grundsätzlich ist es ja erstmal gar nicht so dramatisch. Ich glaube, es ist wichtig dann, wenn ich da immer drüber gehe, dann kann es eben auch zu schwereren körperlichen Beeinträchtigungen führen.
Ja. Gibt es typische Beschwerden, mit denen Patientinnen dann letztlich zu euch kommen?
Ja, also aber auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel gibt es viele, die an Ängsten stören, die mit Herzrasen kommen und das Gefühl haben, das Herz klopft so komisch und haben den Eindruck, es stolpert, und die dann auch tatsächlich manchmal also das sind manchmal Leute, die sehr, sehr, sehr auf den Körper fokussiert sind, weil alle unsere Herzen stolpern. Es wäre ganz schlecht, wenn es immer ganz genau gleich regelmäßig schlagen würde.
Ja.
Aber das ist völlig okay, dass es mal stolperst.
Ja, gehört sich
sei
so
an dieser Stelle nochmal gesagt.
Ja, genau. Aber wenn ich sozusagen sehr darauf fokussiert bin und vielleicht auch tatsächlich Ängste habe, dann geht der Herzrhythmus eben hoch.
Mhm.
Damit kommen einige. Oder eben. Also Schwindel ist auch ein häufiges Symptom.
Auch ein spannendes Thema, aber heute nicht unser Thema, aber auch ein sehr spannendes Thema.
Kopfschmerzen, dann die, also Schmerzsymptomatik gehört mit zu den häufigsten Störungen bei den somatoformen Störungen insgesamt, über die wir ja heute sprechen. Aber jetzt geht es natürlich noch mal ganz, bleibt es noch allgemeiner Psychosomatik, ne?
Ja, noch ein bisschen.
Ja. Schlafstörungen und so, also es ist wirklich sehr vielfältig. Nicht mehr leistungsfähig zu sein, Freude und Interesse
Müdigkeit.
Zu verlieren, Müdigkeit,
Erschöpfung.
Mhm.
Jetzt existiert die Verbindung natürlich auch andersrum. Also dass eine körperliche Erkrankung auch enorm auf die Psyche schlagen kann. Vielleicht auch eine Erkrankung, die ich gar nicht so schnell oder gar nicht loswerde. Gibt es denn da auch psychosomatische Beschwerden oder begegnet ihr so Wechselwirkungen auch bei euch in der Klinik?
Ich hätte jetzt fast sagen wollen, älter werden, was ja auch eine körperliche, nicht Erkrankung ist, aber ein körperliches Geschehen. Das macht Menschen ganz oft sehr große Angst, wenn die merken, ich kann nicht mehr die 100 Meter in, wie immer, in 12 Sekunden rennen oder so.
Oder die Treppe macht auf einmal Probleme.
Ja, also auch Leute nach einem Herzinfarkt sind auch sehr, sehr gefährdet, psychisch zu erkranken. Weil es ist so selbstverständlich, dass der Körper das macht, was wir wollen. Und die Selbstverständlichkeit geht verloren.
Mhm.
Also bei Dingen, die so von außen eingreifen, oder was heißt von außen, ist ja vom Körper her, aber die mein Körpererleben so verändern, das kann durchaus seelische Probleme sehr zur Folge haben. Und natürlich auch die Dinge, die mein Leben bedrohen, jetzt wie eine Krebserkrankung.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also so chronische Schmerzen, eine Krebserkrankung, also Diagnosen, die dann eben lebensbedrohlich sind. um nur einige wenige zu nennen, die Bandbreite ist da ja leider sehr groß. Die sind ja eine enorme psychische Belastung.
Darf ich noch mal kurz einhaken, um fortzusetzen? Genau. Ja. Also das ist natürlich ganz gravierend, ne? Eine Tumorerkrankung und was das für mein Leben bedeutet, war früher ja quasi fast sozusagen ein unmittelbares Todesurteil. Ja. Da rückt natürlich das Älterwerden geht in die Richtung, aber da wird das natürlich nochmal richtig konzentriert und heftig in der Auseinandersetzung. Heute ist das zwar nicht mehr so, aber es schwebt sofort mit. Mhm. Ne? Plötzlich ist dieses Leben, was wir so selbstverständlich führen, merken wir, wie fragil das ist. Und dass wir es eben nicht in der Hand haben, wir nicht wissen, wie lange geht es gut vor allen Dingen.
Ja.
Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir irgendwann eben ja nicht mehr leben. Und das ist aber nicht normalerweise nicht in unserem Bewusstsein. Und so könnten wir auch nicht ständig leben, wenn wir den Gedanken immer mit uns tragen. Ist es wahrscheinlich schwer auszuhalten. Aber ab und zu sich dessen bewusst zu werden, eben vielleicht auch im positiven Sinn und zu sagen, okay, also rational weiß ich, mein Leben ist irgendwie endlich. Ich versuche diese Zeit hier für mich wirklich gut zu nutzen. Also dass sie irgendwie sinnerfüllend ist. Und das macht ja auch nochmal was, ne? So mit dem Leben. Aber ich wollte, glaube ich, nochmal auf einen anderen Aspekt hinaus. Also da kommt diese Auseinandersetzung mit dem Tod, ist natürlich was ganz Schwieriges, was Angst macht vor allen Dingen. Ne? Und ganz unterschiedlich, wie Menschen vielleicht so damit umgehen. Aber auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel im Diabetes mellitus. Also es gibt ja gerade vielleicht auch junge Menschen, die einen Diabetes mellitus Typ 1 haben, wo sie also unmittelbar Insulin spritzen müssen mit Auftreten der Erkrankung. Und das ihr Leben lang, das ist ja ein gravierender Einschnitt. Ja? Das bedeutet eine Abhängigkeit vom Insulin, dass ich das bei mir habe, dass ich das regelmäßig tun muss, mich ständig kontrollieren muss, mein Leben danach ausrichten kann. Und dann kommen diese inneren Themen, wie ein selbstbestimmtes Leben zu führen, autonom, unabhängig zu sein und im Gegenpol sozusagen abhängig, / ausgeliefert, nochmal richtig aufs Tablett. Und sind schon Einschränkungen, also das macht was. Ne?
Und kommen diese PatientInnen auch zu euch in die Psychosomatik? Und welchen Weg schlagt ihr dann vor? Du hast es gerade ja auch angedeutet, eine Art Strategie kann ja auch sein, naja, eben auch das Besondere im Leben zu sehen, weil es eben dann endlich ist und es wird einem so bewusst. Aber was sind auch noch so Ansätze, die ihr verfolgt in der Psychosomatik, um diesen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen in dieser Situation?
Also es gibt auch, da gibt es ganz viele Konzepte, da können wir noch bis morgen sprechen. Ein Ansatz, den wir zum Beispiel verfolgen, ist, dass wir versuchen, mit den Patienten zu erarbeiten, welches Bild sie von sich selber haben. Weil ich leide ja häufig daran, dass das, wie ich mich selber sehe und wie ich mich definiere, nicht mehr so weiterführen kann, wie ich es vorher geführt habe. Und dass wir dann schauen, wie gehe ich damit um, dass ich jetzt ein anderer bin und welche Ressourcen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich und was kann ich dennoch tun, um mich nicht so ausgeliefert oder nicht so abhängig zu fühlen. Und häufig ist es so, dass wenn ich jemand bin, der sehr tatkräftig war oder der sehr viel kann, dass ein Abstrich davon schon die Katastrophe erscheint und ich gar nicht mehr sehen kann. Und das passiert zum Beispiel in den Gruppentherapien, dass die anderen sagen, sag mal, hast du eine Meise, du kannst doch noch ganz viel. Und dass der andere mir seinen Blick zur Verfügung stellt und ich nochmal von der anderen Seite aus gucken kann. Das wäre ein Ansatz.
Ich dachte nochmal sogar zurück, noch ein Stück weiter, vielleicht, dass diese Gefühle der Angst und alles, was mich so umtreibt, dass ich die mal ausgesprochen werden dürfen und auch sollen, dass die sein dürfen. Und dass es darum geht, vielleicht das sozusagen gemeinsam zu halten und auszuhalten, ja. Und zu merken, dass es anderen Menschen, das wäre wieder in der Gruppe, durchaus ähnlich geht, ja. Dass ich damit kein Alien bin, nicht allein bin, sondern das ist was zutiefst Menschliches. Und ich glaube, das macht was, wenn ich das teilen kann. Und darüber sprechen kann und diese Emotionen wirklich mich mit anderen verbinden kann, dann ist das häufig schon eine große Erleichterung. Auch wenn ich vielleicht an den Facts sozusagen gar nichts ändern kann. Ne?
Okay. Manchmal. Noch einen Schritt weiter zurück. Also das stimmt, die Emotionen, die sind ganz wichtig, dass die da sein dürfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an jemand denke, der als Kind schon Diabetes hatte, dann können wir nochmal so zusammen verstehen, warum das ihn in seinem Leben so beeinträchtigt hat. Also wenn ich ein Kind bin, was eine Mutter hat, die natürlich dafür sorgen muss, das ist ja wichtig, dass ich mein Insulin spritze und ich aber in der Ablösungsphase bin und eigentlich rebellieren möchte, dann geht es ganz weniger gut, also das geht viel weniger gut, als wenn ich gesund bin und die Mutter nicht so eine Angst um mich haben muss, dass ich demnächst im hypoglykämischen Koma lande. Und dass quasi diese ganze Ablösungsgeschichte und die Rebellion und die Möglichkeit zu rebellieren und sich auszuprobieren schon so beeinträchtigt waren und das zu verstehen, dass ich deshalb vielleicht jemand bin, der sich immer unterordnet oder vielleicht gerade nicht oder wie auch immer. Also wie ich auch geworden bin, der ich bin, zu verstehen, ist auch ein Teil der Therapie. Mhm.
Jetzt haben wir im Bereich Krebs oder auch Diabetes auch über ganz konkrete Krankheiten gesprochen. Das klingt generell so, als könne man die Psychosomatik gar nicht so auch losgelöst sehen von anderen Fachgebieten, dass ihr gar nicht so isoliert arbeitet. Ihr selber habt ja auch internistische Erfahrungen sozusagen. Wie sieht bei euch die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen generell aus? Zum Beispiel Neurologie fällt mir da spontan ein. Ja, warum ist es wichtig, dass verschiedene Fachbereiche dann sich doch auch austauschen und zusammenarbeiten?
Darf ich in der Frage nochmal eins zurückgehen? Ja. Wenn wir darüber sprechen wollen, finde ich es auch nochmal wichtig, vielleicht in der Psychosomatik, wie diagnostizieren oder wie gehen wir damit um? Also worauf schauen wir? Was ist sozusagen die psychosomatische Medizin in der Praxis? Neben dem Anamnese und Interview, um ausführlich die Beschwerden überhaupt zu erfassen, geht es ja dann auch darum, ärztlich jemanden körperlich zu untersuchen und sich sozusagen einen Eindruck zu verschaffen und Vorbefunde oder Unterlagen zu sichten und genau nochmal hinzuschauen, also auch das Körperliche nochmal, wenn nicht bereits erfolgt, dann abzuklären und mit dem Patienten zu besprechen, ihn natürlich mitzunehmen, die Laborwerte, ein EKG, falls es Zusatzuntersuchungen eben noch braucht. Also wirklich einen ganz differenzierten Blick zu werfen, parallel, das ist vielleicht bei uns in der Abteilung das Besondere, dass wir das tatsächlich von den Funktionen ärztlich-psychotherapeutisch am Anfang bewusst auftrennen, um diesen Raum zu geben oder den Raum, um auch dann über das körperliche Befinden und Medikamente und Schlafstörungen und sowas alles also zu besprechen oder die unmittelbaren Zusammenhänge, die wir jetzt gerade versucht haben herzustellen, dass ich vielleicht merken kann, in welcher Situation reagiere ich denn wie körperlich? Wann verstärken sich meine Beschwerden? Wann nicht? Solche Zusammenhänge. Und parallel eben dann aber wirklich psychotherapeutisch.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch oft zu kurz kommt, wenn ich beim einfach jetzt in Anführungsstrichen nur beim Arzt bin, ich habe Bluthochdruck, dann wird mir ein Blutdrucksenker wahrscheinlich verschrieben, aber da wird in den meisten Fällen ja erstmal nicht geguckt. Doch, es wird vielleicht geguckt, wo könnte das herrühren, aber ich würde mal behaupten, es plätschert oft an der Oberfläche. Ne?
Naja, die ambulanten niedergelassenen Ärzte haben ja oft leider nicht so viel Zeit.
Ja.
Und das ist tatsächlich etwas, was, wenn jemand bei uns aufgenommen wird, sind Patienten häufig sehr erstaunt, dass jemand sich sehr lange Zeit nimmt, um überhaupt diese Aufnahmeuntersuchung zu machen. Es ist auch tatsächlich in unserem Finanzierungssystem hinterlegt, die ersten 90 Minuten sind für die Aufnahme bestimmt. Die müssen wir zuerst leisten, bevor wir überhaupt irgendwie Geld bekommen.
Bei euch in der Klinik?
Überhaupt in allen psychosomatischen Fachkliniken.
Gut, das aber jetzt nicht beim Internisten in der Praxis. Nee,
nicht beim Internisten. Das ist die Besonderheit der Psychosomatik, die sich dann auch in der, also ist jetzt vielleicht ein bisschen Quatsch, aber das spiegelt sich dann in der Finanzierung wieder, was die Kassen fordern, was wir leisten müssen, um dann das Geld zu bekommen, was wir für die Patienten bekommen. Und ich finde das aber auch richtig. Also 90 Minuten sind reserviert nur für Aufnahme und Sichten der Befunde und besprechen, was muss denn vielleicht noch gemacht werden. Das ist das, was du gerade ansprichst, dass es natürlich auch so ist, dass wir dann die Nebendisziplinen brauchen, weil es geht ja auch darum, nicht irgendwie eine körperliche Ursache oder irgendetwas, was auch noch da ist. Manchmal kann man ja auch Flöhe und Läuse haben, zu übersehen und das dann auch mit abzuklären.
Da können wir dann auch auf die Zusammenarbeit vielleicht den Schwenk nochmal machen, ne? So gerade mit den Neurologen, aber auch Psychiatern, die wir ja in der Klinik haben. Ja. Aber das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr der Schmerz-Episode-Folge im Podcast vorbehalten.
Ja.
Aber häufig ist es ja wichtig, mit den körperlichen Beschwerden, die die Patienten haben, dass es eben erstmal somatisch abgeklärt wird, eingeordnet wird, wofür manchmal auch mehr spezielle Diagnostik erforderlich ist, neurologische Diagnostik neben klinischem Blick, aber vielleicht auch eine Liquoruntersuchung oder ein EEG oder Nervenleitgeschwindigkeiten. Also gibt es ein großes Repertoire, einschließlich des Denkens nochmal, so das einzuordnen und wo dann klar werden kann, was hat der Patient.
Ja.
Und wenn dann vielleicht in der Folge sozusagen dieser Diagnostik rauskommt, okay, es ist eigentlich eher eine funktionelle Beschwerde, ja, dann ist das ja häufig für den Patienten erstmal ein bisschen, boah, ja, wie häufig eine Enttäuschung vielleicht oder auch was, was auf jeden Fall zu verkraften gilt. Ein bisschen vielleicht ein Schock, aber auch eine Möglichkeit, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, dass es ein bisschen konkreter wird. Und im zweiten Schritt versuchen wir dann wirklich zu sagen, okay, hier gibt es ein Angebot bei uns und wir könnten, wenn Sie bereit dazu sind, eine Bereitschaft mitbringen, mit Ihnen weiter daran arbeiten in der Beziehung.
Da möchte ich die Zuhörer auch ganz kurz auf eine Folge aufmerksam machen, die Sie in dieser Staffel erwartet. Wir werden nämlich im Zuge des Themas Schmerzes auch noch mit dem Neurologen Dr. Florian Ostendorf zum Thema Kopfschmerz sprechen, aber das nur so am Rande, also unbedingt dranbleiben. Wir kommen auch schon zum Ende dieser Folge. Was ratet ihr Menschen, die unter unerklärlichen Schmerzen leiden und vielleicht zum ersten Mal an eine seelische Ursache denken? Was möchtet ihr diesen Betroffenen gern mitgeben?
Ein Rat ist, wenn keiner die körperliche Ursache findet, bedeutet das nicht, ich bin selber schuld dran. Das ist uns immer total wichtig zu sagen, weil ja auch die Psyche Gründe hat, warum sie das so verarbeitet, wie sie es verarbeitet. Häufig kommen die Patienten, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe nicht genug auf mich geachtet oder wie auch immer.
Und auch, dass das nicht heißt, ich habe nichts.
Ja?
Wenn der Arzt in der somatischen Diagnostik keine Ursache finden kann, dass er dann sagt, nee, das ist alles in Ordnung, Sie haben nichts. Das ist eben nicht der Fall, sondern ich habe natürlich gravierende Schmerzen. Und wir wissen von diesen Patienten, die vor allem chronische und anhaltende Schmerzzustände haben, dass es so belastend ist, die Lebensqualität ist so eingeschränkt, dass es denen schlechter geht als Tumorpatienten, die sich dann in der Remission befinden. Also es ist eine gravierende Einschränkung. Ja? Und ich glaube, das ernst zu nehmen ist wichtig und sich Hilfe zu holen. Auf den Punkt wolltest du vielleicht dann, ne?
Gar nicht unbedingt, aber ich finde den Satz von dir, Birgit, auch ganz wichtig zu sagen, man hat nicht Schuld daran, dass man etwas hat. Also ich glaube, dass es in unserer sehr leistungsorientierten Gesellschaft doch schnell mal auch so gesagt, ja, musst du mehr auf dich achten oder musst du eben öfter mal in Urlaub fahren oder mach doch mal ruhig. Ja, mach doch mal ruhig. Es ist leicht gesagt für jemanden, der eigentlich immer unter Druck steht. Also sich Hilfe zu holen, ja, aber erstmal vielleicht auch nicht daran zu verzweifeln, ja, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht, dass es mir so schlecht geht. Ja, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, und diese gut gemeinten Ratschläge können eben tatsächlich quasi fast wie Schläge sein. Also hilft nicht weiter. Ne?
Ja.
Und die Menschen haben ja häufig schon viel selbst probiert, bevor sie dann eben vielleicht kommen und mehr therapeutische Hilfe brauchen.
Und auf jeden Fall ist es sinnvoll, also Fachärzte für psychosomatische Medizin gibt es gar nicht so viele, die niedergelassen sind. Aber es gibt doch relativ viele Kliniken, die auch Ambulanzen haben, wo man Hilfe suchen kann.
Wir übrigens auch.
Ja, wir haben auch eine psychosomatische Institutsambulanz. Ich glaube, wichtig ist mal jemanden zu finden, mit dem ich reden kann und mit dem ich überlegen kann, welche Möglichkeiten gibt es denn.
Habt vielen Dank für diese Auftaktfolge zum Thema Schmerz, auch aus psychosomatischer Sicht, für die vielen wertvollen Einblicke, für eine neue Perspektive, die ihr auch aufgemacht habt. Und den Zuhörerinnen danke ich sehr fürs Dabeisein. Und wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema interessant ist, dann leitet die Folge gerne weiter. Wir sprechen uns nochmal in der nächsten Folge. Wollen wir nämlich die komplexe Diagnostik bei unterschiedlichen Schmerzsymptomen nochmal thematisieren und über Therapiemöglichkeiten aus Sicht der Psychosomatik sprechen. Also an alle, die das schon hören, bleibt unbedingt dran.
Vielen Dank.
Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TVW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Julia Ilan, Miki Sitsch, Luca Karduk und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.